freue mich, heute Morgen hier sein zu dürfen. Und als ich heute Morgen begrüßt wurde, sagt jemand, Premiere? Nein, der eine oder andere schüttelt mir den Kopf. Ich bin anscheinend im Gedächtnis geblieben bei dem einen oder anderen. Ich komme aus Offenburg. Meine Familie ist heute Morgen nicht mitgekommen, meine Frau und ich. Wir haben 3 Kinder, 7, 4 und 2 Jahre alt. Und wenn man die morgens um 8:30 ins Auto prügeln müsste, das ist schon anstrengend für eine Stunde Fahrt hierher. Deswegen habe ich mich alleine auf dem Weg hierher gemacht. Zuallererst möchte ich Sie einladen, das Du anzunehmen, von hier vorne weg, damit das klingt einfach für mich ein bisschen entspannter und es bietet ein bisschen mehr Nähe zwischen uns, auch wenn wir uns noch nicht so intensiv kennen. Ich sieze natürlich danach gerne wieder, überhaupt kein Problem, kriegen wir hin. Ich freue mich heute Morgen hier zu sein, eine ganz besondere Ehre, ganz auch in dem Anbetracht, dass Familie George verabschiedet wird. Denn eigentlich habe ich es denen zu verdanken, dass ich hier schon das zweite Mal predigen darf. Rob und seine Frau, die waren bei uns in Offenburg und haben sich uns als Gründung angeschaut. Wir in Offenburg sind nämlich noch nicht so alt, 3,5 Jahre. Also ganz klein, die Gemeinde habe ich vor 2 Jahren übernommen von meinem Kollegen, der war erkrankt und vor 2 Jahren bin ich dort zugekommen und als ich meinen ersten Gottesdienst dort gefeiert habe, war klein die richtige Bezeichnung. Also 16 Personen hatte ich im Gottesdienst. Das war spannend. Und mittlerweile sind wir bei 40 Erwachsenen und mehr als 20 Kinder in der Regel im Gottesdienst. Also um die 60 bis 70 Personen sonntags. Das ist total schön zu erleben. Letzten Sonntag hatten wir Taufe am See. Und das ist immer für uns eine ganz besondere Sache, so etwas öffentlich zu machen. Zumal man bemerkt das ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist so ein bisschen der Herdentrieb. Da sind so ein paar Leute auf einem Haufen, die machen etwas und dann kommen immer von außen so Leute dazu, die gesellen sich. Das ist wie bei den Kühen. Ich komme vom Land, ja, bei den Kühen ist das auch so. Da gibt es etwas zu gucken und alle anderen kommen dazu und gucken mit. Und das war super. Also für uns als Gemeinde, das kann ich nur empfehlen, falls ihr einen See habt, einfach mal dorthin taufen, die Leute kommen von selber und gucken zu. Und dadurch steigert man seinen Bekanntheitsgrad. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir in Offenburg auf einem guten Weg sind und viele junge Familien dazu gewonnen haben. Und für uns als Gemeinde ist es schön, hier so ein bisschen den Kontakt hier nach Kandern zu haben. Schade, dass ihr jetzt geht. Ich hoffe, ihr kommt wieder. Aber das bleibt mein Gebet zu alles. Ich weiß ja jetzt zu wenig, wie das hier in der Gemeinde gehandhabt wird. Mich hat es auf jeden Fall gefreut. Rob hat mir ein Buch geschenkt, was ich vor Jahren schon mal gelesen hatte. Dann hatte ich es verliehen. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das kriegt man nicht wieder, ne? Ja, das. Und ich fand das Buch so toll. Und Rob war für mich ein Himmelsgeschenk. Der hat mir genau dieses Buch wieder geschenkt. Mit einer tollen Widmung drin. Hervorragend. Ich war so begeistert davon. Und ich habe es jetzt nochmal verliehen. Jetzt wollen wir mal schauen. Von daher hoffe ich, dass Rob wiederkommt. So. Ich weiß nicht, wer der eine oder andere, als er gelesen hat, was das Thema heute ist, aber gesagt hat, ich bleibe spontan im Bett, kommen wir zur Hölle. Ich muss meinen lieben Moderator etwas zu berichtigen. Wir sprechen heute nicht über Himmel und Hölle. Das wäre ein bisschen viel. Wir sprechen nur über die Hölle. Ja? Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Hier, der eine oder andere Kunstkenner wird das bestimmt erkennen. Weiß jemand, was das ist? Dante, jawohl, Dantes Inferno. Also eigentlich ein größeres Gemälde. Das ist so ein Kelch und quasi geht man dort durch die Hölle. Und der Dante zeichnet das, beziehungsweise hat das gemalt in verschiedenen Stufen. Dantes Inferno, bekannt aus Dan Browns großen Roman Inferno. Bekannt? Ja, Robert Langdon. Kennt man. Ich finde immer, bei Dan Brown ist es ein bisschen wie bei Coldplay. Wenn man ein Lied kennt, kennt man alle. Das ist bei Dan Brown ähnlich. Wenn man einen Roman gelesen hat, man weiß ungefähr, wo es am Ende rauskommt. Hier findet der dann irgendeinen Hinweis da drin. Keine Ahnung, so wichtig war der Film jetzt auch nicht, als ich ihn gesehen habe. Aber Dantes Inferno spiegelt so ein bisschen das wider, was wir, beziehungsweise damals, auch von Hölle so erwartet wurde. Und unser Bild von Hölle, das ist durchaus geprägt von den ein oder anderen Kirchenfenster, die wir gesehen haben. Da gibt es Dämonen, die einzelne Seelen irgendwie quälen, denen sie piesacken mit irgendwelchen Forken. Und da fließt das Blut, die Menschen schreien in Höllenfeuer. Das ist so unser Bild, wenn wir an Hölle denken. Und das Thema Hölle ist bei Jesus auch nicht gerade unwichtig. Das kommt immer wieder vor. Da spricht er eben genau davon, von diesem brennenden, von dem unauslöschlichen Feuer. Insgesamt nennt er das Wort Hölle interessanterweise gar nicht so häufig. Das Wort Hölle nennt er nur 11 Mal. Gehenna. Ansonsten spricht er von anderen Dingen. Aber trotzdem ist dieses Thema ganz wichtig bei Jesus. Und jetzt könnte man sagen, ja, jetzt schauen wir in die Bibel rein und dann wissen wir, wie die Hölle aussieht. So leicht ist das leider nicht. Wenn man Hölle, allein die Stellen von Hölle nimmt, die Jesus nennt, dann merkt man, das ist ein bisschen unheilig. Und interessanterweise spricht, wenn Jesus über die Hölle spricht, Jesus gar nicht so sehr mit denjenigen, die keine Christen sind, sondern mit denjenigen, die schon glauben. Also von wegen eine Höllenfeuerpredigt, die kriegt man bei Jesus so nicht. Jesus droht nicht mit der Hölle. War in den 80er Jahren ganz modern. Da hat man die Hölle rausgeholt und man den Leuten richtig Angst gemacht, wo sie denn im Jenseits denn hinkommen werden. Und das war auch schlimm. Aber wenn man die Stellen sich genauer anschaut, dann merkt man, dass es auf der einen Seite gar nicht so deutlich ist, wie diese Hölle aussieht. Jesus spricht von unauslöschlichem Feuer auf der einen Seite und auf der anderen Seite von vernichtender Qual. Moment, vernichtend und unauslöschlich, wie passt denn das jetzt zusammen? Werde ich jetzt vernichtet oder nicht? Es wäre ganz spannend, jetzt mit euch mal da hineinzusteigen und zu schauen, was denn überhaupt Hölle ist. Das soll gar nicht so sehr das Thema sein. Es soll mehr die Frage sein, wie kann denn bitte, und das ist eigentlich eine der Hauptfragen, wie kann denn bitte ein liebender Gott, ein Gott, der seinen Sohn schenkt, in großer Liebe Menschen in die Hölle werfen? Wie passt das eine denn bitte zum anderen? Geht das überhaupt? Kann Gott die Hölle gemacht haben, um Menschen zu quälen? Ich möchte mit euch heute einen Text anschauen, der nicht direkt von Hölle spricht, aber der sehr deutlich illustriert, worauf wir uns einstellen können im Jenseits, worauf es ankommt. Und ich möchte mit euch gemeinsam gerne einen Text lesen aus Lukas 16, die Verse 9, ab Vers 19. Für diejenigen, die Bibel dabei haben, ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Alle anderen, die keine Bibel dabei haben, schade, ja, aber ihr könnt hier vorne mitlesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Es war einst ein reicher Mann, sagt Jesus, der kleidete sich in Purpur und feinsten Leinen und lebte Tag für Tag herrlich und in Freuden. Vor dem Tor seines Hauses lag ein Armer. Er hieß Lazarus. Sein ganzer Körper war mit Geschwüren bedeckt. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit dem hätte stillen können, was vom Tisch des Reichen fiel. Aber nur die Hunde kamen. Und sie leckten seine Wunden. Schließlich starb der Arme. Er wurde von den Engeln zu Abraham getragen und durfte sich an dessen Seite setzen. Und auch der Reiche starb. Und er wurde begraben. Im Totenreich litt er große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham, an dessen Seite Lazarus. Vater Abraham, rief er, Hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus her. Lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen. Ich leide furchtbar in dieser Flammenglut. Abraham erwiderte: Mein Sohn, denk daran, dass du zu deinen Lebzeiten deinen Anteil an dem Guten bekommen hast. Und dass andererseits Lazarus nur Schlechtes empfing. Jetzt wird er dafür hier getröstet und du hast zu leiden. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund, sodass von hier niemand von euch hinüberkommen kann, selbst wenn er es wollte. Und auch von euch dort drüben kann niemand zu uns gelangen. Dann, Vater, sagte der Reiche, schick uns Lazarus doch bitte zur Familie meines Vaters. Ich habe noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham entgegnete: Sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Nein, Vater Abraham, wandte der Reiche ein, es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen, dann würden sie umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihm: Wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Eine richtig spannende Geschichte, die Jesus hier erzählt. Und mal vorweg, es geht hier nicht zuallererst um die Kritik an Reichen. Es geht hier auch nicht um Politik. Es geht hier nicht darum, dass man den Armen geben soll, den Reichen nehmen soll. Das wird hier gar nicht zuerst gesagt. Und das ist auch nicht das Thema, was Jesus hier anschneidet. Es ist also kein Lob der Armut. Wenn man sich diese zwei Charaktere anschaut, Lazarus auf der einen Seite und dieser reiche Mann auf der anderen Seite, dann wird ganz viel deutlich über die Hölle. An diesen beiden Personen macht sich viel fest. Und wenn man sich allein dieses Erdenleben von diesen beiden anschauen würde, hätte Jesus Punkt gemacht, bei dem er starb und er wurde begraben, dann hätten wir eine Sicht auf zwei Personen, die wir häufig haben, eine irdische Sicht. Und was hätten wir gesagt? Der eine ist gesegnet, der hat ein dickes Haus, der fährt ein BMW, der hat einen Mercedes, auch noch Cabrio. Der muss gesegnet sein, der hat es geschafft, der ist begabt von Gott. Und auf der anderen Seite den in der Gosse. Lazarus. Fangen wir mal mit Lazarus an. Der scheint jetzt nicht gerade gesegnet zu sein. Schaut man nur auf dieses Erdenleben. Und das ist ja das, was wir häufig auch machen. Jesus schaut aber einen Blick weiter hinein in diese Person. Beschäftigen wir uns zuerst einmal mit Lazarus. Das ist eine ganz krasse Person hier. Denn Jesus benutzt das erste und das einzige Mal in seiner gesamten Geschichtserzählung. Immer wenn er ein Gleichnis nimmt, nimmt er Personen. Aber er benennt sie nie mit Namen. In diesem Fall schon. Er gibt ihnen einen Namen. Lazarus. Den hebräischen Namen, wenn man ihn umdeuten würde, würde Eliezer heißen. Den gibt es häufiger. Eliezer ist im Alten Testament häufiger bekannt. Und dieser Name Eliezer oder Lazarus, der bedeutet, Gott hilft. Aber bitte, wo ist Gott? Der Typ hat Geschwüre. Der Typ lahmt. Von der Wortbedeutung her, wie dort beschrieben wird, dass er an der Pforte liegt des Reichen, davon ist auszugehen, dass er schon von Kindheit an einfach nicht laufen konnte. Und sein Immunsystem ist schwach, der hat Geschwüre, der hat Hunger, dem bleibt nichts anderes, als am Rande der Gesellschaft zu sein. Der muss betteln, das, was andere überhaben, das bekommt er. Wo bitte ist da Gott, der hilft? Und er nicht nur so, dass er aus dieser Gesellschaft ausgestoßen ist, dieser Mann. Er ist auch aus dem Kultischreinen ausgestoßen. Die Hunde kommen, die lecken an seinen Geschwüren. Damit ist er unrein für den Tempel. Der kann da gar nicht hin. Der kann vielleicht noch an der Pforte liegen. Mehr kann er nicht abbekommen. Der gehört nicht mehr zur religiösen Elite oder zur religiösen Gesellschaft. Der gehört auch nicht mehr in die normale Gesellschaft. Der hat eigentlich nichts in seinem Leben, außer die Barmherzigkeit seines Gottes. Und er hat Hunger. Der wartet darauf, dass normalerweise das, was von dem Tisch der Reichen runterfällt, was auf dem Boden landet, was normalerweise Hunde ist, da hätte er gerne auch was von. Dieser Lazarus, der finde ich ganz, ganz spannend, von dem hört man keinen Ton in dem Text. Der sagt nichts. Der leidet stumm. Man könnte jetzt sagen, heroisch, wie er leidet. Vielleicht ist er aber auch im Selbstmitleid versunken. Man weiß es gar nicht. Er hat nichts zu sagen. Ein stummer, leidender, gebeugter, kranker Mensch, der den Namen Gott hilft, in sich trägt. Das ist die Ausgangslage. Und dieser Lazarus stirbt jetzt. Es wird noch nicht mehr beschrieben, dass er begraben wird. Jesus sagt das nämlich gar nicht. Und da kommt eine Szene, die finde ich wunderschön. Es gibt nämlich im hebräischen Verständnis, dass Engel kommen und ihn abholen hin in die Ewigkeit. Ich finde diese Vorstellung wunderschön, dass irgendwann, wenn wir sterben, Engel da sind, die uns geleiten hin zu unserem Herrn. Das ist die Vorstellung. Gott erfüllt in dem Moment sein Versprechen, dass er sagt, Gott hilft. Du bist nicht allein gelassen. Und er bekommt dahin, wo das schönste und größte Ziel eines jeden Juden ist, in Abrahams Schoß, an Abrahams Seite sitzt er. Das ist der Inbegriff für Juden, der Inbegriff der Vollkommenheit, der Ewigkeit, der guten Ewigkeit. Das ist Lazarus. Eine spannende Person. Wenden wir uns der zweiten Person zu. Das ist jetzt mal das Kontrastprogramm. Ein reicher Mann. Ein richtig reicher Mann. Das ist kein Atheist. Da können wir nicht von aussehen. Wenn wir manchmal so Texte lesen, da denken wir, ja, hier reich, der kann ja kein echter Jude gewesen sein. Und so. Nein. Also wir gehen damit zu sehr mit unserem Verständnis ran. Der Typ wird bestimmt in die Synagoge gegangen sein. Der wird bestimmt in den Tempel gegangen sein. Der wird bestimmt seinen Zehnten getan haben. Ohne das wird man nämlich nicht reich. Im damaligen. Man gehörte zur Elite. Und dieser Mann auf jeden Fall, der hatte nämlich ganz schön viel Geld. Der hat es nämlich geschafft. Dieses Wort, was da steht, für das Lazarus an seiner Pforte lag, das steht eigentlich für so einen Palasteingang. Der Typ, für den war alles nur Geld und Reichtum. Der hatte die feinsten Klamotten an. Der hatte den schönsten Hof. Der hatte die schönsten Pferde. Wunderbar. Der war stinkreich. Von oben bis unten. Und wisst ihr was? Diese stinkreiche Ader war das Einzige, was ihn ausmacht. Denn mehr wird über ihn nicht gesagt. Der hatte Geld. Das ist ein Charakterzug, oder? Die Identität dieses Mannes besteht aus nichts anderem als aus seinem Geld. Sonst nichts. Seine ganze Identität, sein ganzes Sein ist aufgebaut auf diesem Reichtum. Und wenn man ihn diesen nehmen würde, was würde übrig bleiben? Nichts. Gar nichts. Und hier sind wir schon beim Problem. Das Problem ist nämlich, dieser Mann baut seine gesamte Identität auf Reichtum, Geld und daraus resultierende Macht. Und er identifiziert sich voll damit, mit diesem Stolz, mit dieser Selbstgerechtigkeit. Ich habe es doch etwas zu etwas gebracht, mit wem muss ich denn bitte teilen? Sein Stolz, seine Selbstgerechtigkeit, seine Einbildung geht genau mit dieser Identität einher. Die ganze Zeit. Ein Ausleger der, zu diesem Text geschrieben hat, den habe ich gelesen und ich fand die Definition von Sünde bei ihm unheimlich gut. Er hat nämlich Folgendes gesagt. Der sagte, Sünde ist, wenn du deine Identität auf etwas anderes baust als auf Gott. Ich wiederhole das nochmal. Sünde ist, wenn du deine Identität auf etwas anderes baust als auf Gott. Na, was heißt das? Das heißt, du nimmst vielleicht eine gute Sache. Denn Geld ist ja per se nichts Schlechtes. Und du machst es zu deinem wichtigsten und zur höchsten Sache deines Lebens. Und du schaust in dein Leben hinein und sagst, wenn ich das nicht hätte, dann wäre ich nichts. Dann hätte ich nichts. Dann hätte ich nicht den Wert. Dann wäre ich nicht wertvoll genug in dieser Welt. Wenn ich das nicht bekomme, dann habe ich nichts. Vielleicht ist es dann Geld und Reichtum. Das mag ja sein. Vielleicht ist es aber auch Karriere und etwas werden. Vielleicht ist es das große Haus, was man irgendwo besitzt. Vielleicht ist es der gepflegte Garten, den man hat. Vielleicht ist es die Partnerschaft. Vielleicht auch die Kinder. Die Sportlichkeit. Die Entscheidungsfähigkeit. Die uns die Sicherheit und die Anerkennung in unserer Welt schenkt und vor einem selber. Aber die man da auch höher macht als das, was Gott eigentlich sein sollte. Das sind alles per se nicht schlechte Sachen. Partnerschaft ist nicht schlecht. Kinder sind nicht schlecht. Einen guten Job zu haben, das ist nichts Schlechtes. Reichtum zu haben, ist nichts Schlechtes. Ein Haus zu haben, was man öffnen kann, das ist nichts Schlechtes. Aber in dem Moment, wo wir es an Gottes Stelle setzen, bauen wir damit unsere Identität auf etwas, was geschöpflich ist. Denn das Problem ist, diese Dinge versklaven uns. Die nehmen den Raum in unserem Denken ein. Und das ist bei diesem reichen Mann auch so. Der Reichtum, um den kümmert er sich. Und er versklavt ihn. Ohne das ist er wertlos. Er grenzt sich ab. Er isoliert sich. Das sieht man daran, dass man den Reichen den Armen vor der Tür hat und der bekommt nichts zu essen. Gerade wenn du dieses Besondere in deinem Leben nicht mehr hast, dann fühlt sich das an wie die Hölle. Und dieses Gefühl könnte dem einen oder anderen durchaus bekannt vorkommen, oder? Denn Hölle ist etwas, was wir hier durchaus auf Erden erleben könnten. Was hier schon ein Abklatsch dessen ist. Dieser reiche Mann, der ist total blind. Man merkt dieses, wenn man diese Szene in dieser Hölle sich anschaut, da merkt man, wie blind er ist. In was für einem bedauernswerten Zustand der sich befindet. Der ist richtig schlecht dran. Der leidet Höllenqualen. Der merkt noch nicht einmal, dass andere um ihn rum sind. Denn Abraham spricht in Mehrzahl. Er sagt, komm zu mir. Ich bin hier ganz allein. Der Arme. Der einzige Kommentar, der ihm zu seinem Zustand einfällt, ist, hier ist ganz schön heiß. Mann, oh Mann. Da hätte man doch noch andere Sorgen, oder? Nee, das ist das Einzige, was ihm einfällt. Der Graben zwischen ihm und Lazarus oder Abraham, der ist ihm gar nicht aufgefallen. So, komm doch grad mal rüber. Nee, geht nicht. Hier ist was. Dieser reiche Mann, der ist so in seinem Denken und in seiner Identität gefangen, dass er nur an sich selber denkt, an das, was ihn ausmacht. Und der hat diesen Habitus, den er auf der Erde hatte, voll mit in die Hölle genommen. Das, wie er denn so ist. Denn er behandelt Lazarus wie so einen Laufjungen, wie so einen Bediensten. Der sagt, hier Abraham, schick doch mal den Lazarus. der soll doch mal seinen Finger da rein und soll mir was zu trinken geben, ich habe Durst. Hallo? Hast du das nicht geschnallt? Wir haben hier ein Problem. Und du hast keine Forderung zu stellen. Ja, und dann soll der Lazarus auch noch zurück auf die Erde. Der mit seinen Geschwüren soll noch mal zurück. Der gelitten hat, der soll noch mal zurück. Der soll noch mal den anderen Bescheid sagen. Das macht sowieso, das finde ich ganz krass an dieser Geschichte, dass diese Situation sich so derbe zuspitzt. Ja? Da sagt er hier, meine Brüder, schön, dass er an die noch denkt. Familie war damals das, was einem am nächsten stand. Wahrscheinlich haben die sein Geld geerbt, das mag ja auch sein. Aber jetzt soll der Lazarus auch noch als Warner zu seinen Brüdern gehen. Und Abraham sagt nein. Und ist euch aufgefallen beim Lesen des Textes, wie er auf Abraham reagiert? Der gute Mann, dieser reiche Mann, der ist ein Macher. Und der sagt, ich weiß, wie es geht. Der kommt von oben herab und sagt, pass mal auf. Hätte ich die Informationen bekommen von einer Person, die von den Toten kommt, dann wäre ich hier nicht gelandet. Schickt doch bitte den Lazarus von den Toten zurück zu meinen Brüdern. Dann werden die das glauben. Abraham sagt, nö. Was sagt der Warte? Doch! Entschuldigung, aber was traut der sich hier zu? Der sagt hier, ich weiß es doch besser. Hätte ich das gewusst, dann hätten wir das auch richtig gemacht. Ich weiß doch, wie es geht. Gott, wie kannst du das bitte zulassen, dass das so an mir vorbeigegangen ist? Die Propheten, ja, schön und gut, ja, und irgendwie Mose, ja, mag ja sein. Aber wenn dann einer von den Toten gekommen wäre, das wäre doch viel besser gewesen. Ich hätte dran geglaubt, aber du behältst mir das bevor. Was soll denn das bitte? Ich weiß ja, wo wir Informationsmanagement geht. Und zwar anständiges, erfolgreiches. Nein, sagt Abraham, das weißt du nicht. Jeder Einwand wird hier nicht stehen gelassen. Dieser reiche Mann bleibt in seiner Verblendung, in seinem Egoismus, in seinem Stolz, in seiner Überheblichkeit. Ich glaube, das ist die Hölle. C.S. Lewis beschreibt es in seinem Buch auch so. Die große Scheidung. Ein Buch, 90 Seiten, 2 Stunden zu lesen, völlig entspannt, aber tiefgreifend. Ich glaube manchmal, dass Hölle nicht unbedingt der Ort ist, wo es einfach nur wehtut, weil es brennt. Sondern weil der Egoismus am meisten wehtut. Dieses Selbst um sich selber kreisen. Weil man gefangen ist in seiner eigenen Identität. Was ist denn deine? Was ist denn deine Identität? Was tut dir am meisten weh, wenn man es dir nehmen würde? Worauf basiert sie? Auf Jesus Christus? Oder bist du dieser Macher, dieser Erfolgreiche? Oder die gute Mutter, die sich kümmert? Die gute Ehefrau? Oder der ein bisschen unglückliche Single, weil er noch keine Frau oder keinen Mann gefunden hat. Was einem fehlt, um glücklich zu sein, wofür man alles tun würde. Das sind per se keine schlechten Dinge. Sie werden nur dann schlecht, wenn wir sie an Gottes Stelle setzen. Was machen wir jetzt daraus? Was für ein Fazit ziehen wir jetzt? Die Hölle ist ein selbstgewählter Ort einer selbstgewählten Identität. Und sie basiert auf einer Realität, die nicht auf Gott gebaut ist. Die Vorstellung davon, dass denn der Höllenschlund sich auftut und die armen, verlorenen Seelen da rufen, lasst uns hier raus, die stimmt so nicht. Und dass Gott da oben steht und sagt, nein, du schnöder Sünder, verbrennst hier bis in alle Ewigkeit. Das ist nicht Hölle. Leider nicht. So kommt das hier nicht vor. C.S. Lewis sagt in seinem Buch über Hölle folgenden Satz, ich habe den hier mitgebracht. Am Ende gibt es zwei Arten von Menschen. Die einen, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe. Und die anderen, denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Gott nimmt uns ernst in dem, was wir sagen und tun. Der gibt uns eine Freiheit zu entscheiden, auf welche Identität wir unser Leben bauen. Und das tut er in voller Konsequenz. Aber wie bitte passt denn dann seine Liebe zusammen mit seinem Zorn? Da beginnt doch das Problem, wenn wir mit Menschen sprechen. Ich sprach letztens mit einem Freund darüber, der kein Christ ist. Er sagte, du glaubst doch wohl nicht an eine Hölle. Ich sage, doch, genau das tue ich. Und dann begann eine interessante Diskussion. Das Problem ist, wenn wir sagen, dass wir an einen Himmel und an eine Hölle glauben und dass Gott diese geschaffen hat und dass Gott richten wird, dann sagen wir den Menschen um uns herum und die Menschen identifizieren das so, dass Gott manche für minderwertig erachtet und andere für wertvoll. Dass er aussieht, dass er Kriterien anlegt und sagt, ich grenze manche Menschen aus, die passen mir nicht und die passen mir. Und das löst Unbehagen aus bei den Menschen um uns herum. Denn uns ist Wertschätzung ja so furchtbar wichtig. Aber wie nennt Abraham denn diesen reichen Mann in den Text? Ist euch das aufgefallen? Sagt er, du schnöder Sünder, du unbarmherziger Unheil? Nein, was? Er sagt, mein Sohn. Das finde ich das Traurigste an diesem ganzen Text. Da spricht Abraham diesen Menschen in der Hölle an mit mein Sohn. Das ist die traurigste Stelle. Jedes Mal, wenn ich diese Szene, läuft es mir kalt den Rücken runter. Weil darin so viel Liebe ist, so viel Sehnsucht, die Sehnsucht Gottes. Das ist schon eine Tragödie, die wir hier lesen und Jesus hier erzählt. Aber geht das? Geht Liebe und Zorn zusammen? Ich glaube ja. Und ich habe das einmal erlebt. Und zwar bei meinem Freund. Mein Freund hat Familie. Er war verheiratet. Und wir hatten echt eine tolle Freundschaft. Und dann passierte etwas in seinem Leben, das mich umgehauen hat. Er ist fremdgegangen. Und da habe ich das erste Mal gespürt, wie Liebe und Zorn zusammenpassen bei mir. Denn ich sah, wie mein geliebter Freund, den ich so gern habe und mit dem wir so viele Dinge schon erlebt haben und mit dem ich Dinge teile, wie der sein gesamtes Leben an die Wand fährt. Wie der Menschen in seiner Umgebung unglücklich macht, wie er sich selber unglücklich macht, wie er sich finanziell unglücklich macht, wie er die Kinder unglücklich macht und sich das irgendwie versucht schön zu reden durch eine tolle Nacht. Da habe ich das erste Mal gespürt, wie Liebe auf der einen Seite und Zorn auf der anderen Seite überhaupt zusammenpassen. Wenn wir von Zorn Gottes sprechen, die ist noch viel reiner, als das jemals bei mir sein könnte, dann bedeutet das nicht, dass Gott die Wut bekommt und mal hier, mach ich mal eine Hölle oder packen wir sie alle rein. So ist das bei Gottes Zorn nicht. Wut ist nicht die Steigerung von Zorn. Die Steigerung von Wut ist Hass und Selbst und Gleichgültigkeit. Gottes Zorn bedeutet, dass er gegen diesen Krebs der Sünde, gegen die Auswüchse, die die Sünde in unserem Leben hat, wo wir jetzt zum Teil buchstäblich schon die Hölle erleben, dass er das nicht ausstehen kann und sagt, deswegen gibt es diesen Ort. Diesen Ort der Hölle. Er geht vor gegen die Zerstörung von uns Menschen, gegen die Zerstörung der Umwelt um uns herum, wo wir über unsere Verhältnisse leben. und sagt, der richtige Ort dafür ist die Hölle. Deswegen gibt es sie. Und deswegen kann ein liebender Gott so leidend auch darüber sprechen, in seinem Zorn. Ich möchte noch einen Gedanken weitergeben, nämlich diesen Vorschlag von diesem reichen Mann, dass er sagt, ey, Abraham, von den Toten aufstehen lassen, das ist mal eine Kommunikationsform, die richtig gut ankommt. Das hört sich unheimlich gut an, oder? Die Auferstehung von den Toten. Abraham sagt dazu Folgendes. Er sagt, Propheten und Mose, die sind da. Was würde eine Auferstehung bringen? Einer, der von den Höllenqualen berichtet, von diesem bösen Ort, der dort passiert. Es würde eines bringen. Angst. Nichts anderes als Angst. Und Gott will keine Angst. Gott arbeitet nicht mit Angst. Gott arbeitet mit Liebe, aber der kommt da nicht hin und sagt, ich mache euch jetzt mal die Hölle heiß. Deswegen spricht Jesus auch nicht von der Hölle als Druckmittel. Obwohl er die Realität nie verschweigt. Höllenangst wird nur dafür sorgen, dass die Menschen sagen, ey, was muss ich denn jetzt tun? Ich muss zur Kirche gehen. Okay, ich muss beten. Morgens, mittags, abends. Ja, zum Vor- und Schlafen gehen noch. Und dann muss ich Bibel lesen. Und dann habe ich ja abgearbeitet. Dann müsste es doch gut sein, oder? Angst erzeugt keine Veränderung unserer Identität. Das tut allein Liebe. Das Beispiel von Jesus ist doch genau dasselbe. Jesus steht auf und was ist? Die Leute rennen weg. Die haben Angst. Selbst diejenigen, die am besten ihn kennen, denen er das schon dreimal angekündigt hat. Hallo, ich stehe wieder da auf nach 3 Tagen. Oh, da haben wir nicht genau zugehört. Es produziert Angst. Und deswegen steht Jesus nicht mit großem Bohai auf dem Ölberg und zeigt sich der gesamten israelitischen Gesellschaft, den ganzen Juden, weil es etwas produziert, was nicht unsere Identität heilt. Das Einzige, was unsere Identität heilt, ist das da. Das Kreuz. Die gelebte Liebe am Kreuz. Von Jesus Christus, der sich in den Tod gibt und sagt, hiermit habt ihr eine Wahl. Meine Liebe und meine Identität, damit ihr eine Zukunft habt nach dem Tod, die nicht in sich gebeugt ist, die nicht zerfressen ist von eurem Selbstmitleid, von eurem Ego, von dem, was ihr selber erreichen wolltet. Es geht um eure Identität. Eine Liebe, die über den Tod hinausgeht, an der wir uns öffnen dürfen. Eine Liebe, die bis in den Tod geht. Wo benötigt ihr diese Liebe? Wo gibt es Bereiche in eurem Leben, wo du sagst, ich habe das nicht ganz unter die Füße. Das will sich immer an Top 1 setzen in meinem Leben. Anstelle von Gott, anstelle von diesem Jesus, der mich rettet. Wenn es solche Dinge gibt, dann benenn sie heute Morgen. Warte dann nicht bis übermorgen, sondern mach das heute. Mach das jetzt fest. Und sag, Jesus, ich möchte, dass du an die Nummer 1 kommst. Vielleicht hast du so einen Schritt noch gar nicht gemacht. Vielleicht ist dir das völlig fremd. Dann bist du eingeladen von diesem Jesus, der dich mein lieber Sohn nennt, weil er sich dir nähern möchte, weil er dir nahe kommen möchte. Und wir feiern gleich das Abendmahl. Das Abendmahl ist nicht umsonst auch das Liebesmahl, weil darin deutlich wird, dass Gott sich ganz hingibt, damit wir zu ihm kommen können, damit wir eine Ewigkeit voller Glück und Hoffnung haben, weil Gott sein Versprechen auf jeden Fall wahr macht. Ganz egal, wo du stehst. Wir haben jetzt einen Moment der Stille, wo jeder für sich in sich gehen kann. Und dann wollen wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Ich werde diese Stille beenden mit einem Gebet. Mein lieber Herr Jesus, ich danke dir so sehr dafür, dass du diese Geschichte erzählt hast. Nicht als Angstmacherei, sondern als Mahnung, als Angebot an uns, dass wir dich ernst nehmen in deinen Worten. Ich danke dir dafür, dass wir zu dir kommen dürfen, der uns sieht. Und du siehst jeden Einzelnen hier. Und dafür danke ich dir, dass du uns nicht alleine lässt in unserem, was wir erreichen müssen oder wollen, an das, was uns Wert gibt, weil du uns wertvoll machst, weil du uns stark machst, weil du uns Würde zusprichst und Stärke und Hoffnung und eine Zukunft. Danke dafür, dass du uns eine neue Identität geben möchtest. Ich möchte dich bitten, dass jeder das erfährt und diese tiefe Schönheit und Fülle davon. Danke dafür, dass wir wissen dürfen, dass du deinen Sohn, lieber Vater im Himmel, hierher geschickt hast, genau dafür, dass er uns diese Liebe zeigt. Und danke dafür, dass du uns so ernst nimmst, dass wir antworten, dass du uns hörst. Amen.